Ein freundliches Hallo aus dem Studio der PH Freiburg zum Freisprecher auf PH 88.4. Die heutige Sendung will bei euch einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Und das nicht nur durch schlechten Wortwitz, sondern auch, indem sie euch zum Nachdenken anregt. Nachhaltigkeit lautet das zentrale Thema der heutigen Ausgabe. Mein Name ist Jonas und was in der kommenden Stunde alles auf dem Sendeplan steht und was sich eigentlich hinter dem Begriff Nachhaltigkeit verbirgt, das verrate ich euch nach Musik von der Kapelle Petra aus Hamm. Es folgt ihr Song Naturfilme. PH 88.4, der Freisprecher mit einer Sendung zum Thema Nachhaltigkeit. Der Begriff der Nachhaltigkeit ist in den letzten Jahren unfassbar groß und wichtig geworden. Im jüngsten Bildungsplan für die Schulen Baden-Württembergs ist die Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE, eine von 6 Leitperspektiven, die fächerübergreifend eine zentrale Rolle in der schulischen Bildungsarbeit spielen sollen. Das liegt vermutlich unter anderem daran, dass immer mehr Menschen kapieren, dass man unseren Planeten nicht dauerhaft ausbeuten kann, ohne irgendwann die Quittung präsentiert zu bekommen. Und ja, diese Rechnung wird vermutlich schmerzhaft hoch sein. Natürlich hat der Begriff auch andere Dimensionen. Es gibt Konzepte für politische, für soziale oder für wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Nachhaltige Putzstrategien wären auch schön, doch ich fürchte, unsere Wohnungen werden immer wieder aufs Neue einstauben. Der Grundgedanke ist immer derselbe und lässt sich vielleicht am besten mit einem historischen Beispiel verdeutlichen. Im 17. Jahrhundert wollte der Freiberger Oberberghauptmann Hans Karl von Karlowitz in einem Wald nur so viel Holz ernten, wie der Wald in absehbarer Zeit auf natürliche Art und Weise regenerieren kann. Ein natürliches System, in diesem Fall der Wald, soll also nur so beansprucht werden, dass es in seinen wesentlichen Eigenschaften langfristig erhalten bleibt. Mit dem Gedanken gilt Hans Karl von Karlowitz heute übrigens als Urvater der Nachhaltigkeit. Das Konzept lässt sich beliebig auf andere Systeme übertragen. Im Folgenden möchte ich euch im Gespräch verschiedene regionale Organisationen vorstellen, die sich, jede auf ihre Weise, mit der verantwortungsvollen Nutzung von Ressourcen beschäftigen. Außerdem könnt ihr erfahren, was es mit dem sogenannten ökologischen Fußabdruck auf sich hat, und ich habe noch einen richtig guten Filmtipp für euch. Also bleibt dran, haltet die Ohren auf und jetzt genießt eine musikalische Umarmung von Carole King, denn sie singt für euch You've Got a Friend.
When you're down and troubled and you need some love and care.
Die erste Organisation, mit der ich mich unterhalten habe, ist ein gemeinnütziger Freiburger Verein namens Kaufrausch. Die Mitglieder sind junge Freiburgerinnen und Freiburger, die sich in ihrer Freizeit für ihre Herzensangelegenheit engagieren. Ich habe mit Johanna gesprochen. Sie hat bei uns an der PH Grundschullehramt studiert und stellt uns den Verein im Interview näher vor.
Kaufrausch gibt es in Freiburg so seit 2005 und es ist ein Bildungsverein, der hauptsächlich mit Schulen arbeitet oder mit Schulklassen. Und wir gehen oft in die Innenstadt und schauen uns da unsere Konsumverhalten an. Also wir reflektieren, wie wir uns so im Alltag verhalten, vor allem in Bezug auf Konsum.
Der Verein schreibt sich Kaufrausch mit großem FR in der Mitte. Ich interpretiere mal ganz mutig, dass es für Freiburg steht. Wie hängen denn Kaufrausch, Globalisierung und Nachhaltigkeit zusammen?
Ja, es geht darum, eigentlich zu reflektieren, wie kann ich in meinem kleinen Mikrokosmos, also wie kann ich in meinem persönlichen Leben ansatzweise was verändern, welche Handlungsoptionen habe ich, um auch Auswirkungen auf globale Macht- und Wirtschaftsverhältnisse zu haben. Das heißt, wie kann ich meinen Konsum ein Stück weit so verändern und auch Prosument werden, also aktiv Gedanken mir machen, wie ich konsumiere oder ob ich überhaupt konsumiere und welche Auswirkungen das hat und vor allem welche Macht ich habe als Konsument, auch was zu verändern, wenn ich merke, oh, diese Missstände, die kann ich eigentlich nicht mittragen durch meinen Konsum.
An jedem letzten Samstag im Monat könnt ihr Kaufrausch am Stadttheater antreffen und an einer ihrer öffentlichen Stadtrundgänge teilnehmen. Johanna erzählt uns, was uns dort so erwartet.
Wir laufen zu Orten und vor allem Initiativen des Wandels, wie wir sie gerne nennen, also Initiativen, die versuchen, im Kleinen was zu verändern, also beispielsweise zu Betrieben oder kleinen Unternehmen, die sich im fairen Handel engagieren oder auch zum Weltladen oder zur Glaskiste, dem unverpackt freien Laden in Freiburg und machen dort dann so eine Station zu den jeweiligen Themen. Also wenn ich beispielsweise mit einer Gruppe zur Glaskiste gehe, dann mache ich vorher was zu Erdölverbrauch und Plastik und dann gehen wir in den Laden und reflektieren danach, warum jetzt hier versucht wird, auf Verpackungen großteils zu verzichten und was es noch für andere Initiativen auch gibt, so wie Food Corps und was da nochmal die Besonderheiten sind. Also wir laufen an einen Ort, schauen uns da beispielhaft was an und machen irgendeine Methode dazu, also so ein bisschen spielerisch was. Und danach wird eben darüber reflektiert, was die Teilnehmenden gesehen haben und was es sonst noch so in Freiburg und aber auch generell auf der Welt gibt, sage ich mal.
Erlebt ihr oft sowas wie Verblüffung oder auch Erschrecken, so Oha-Momente bei den Teilnehmenden?
Ja, es gibt es öfter. Also ich hatte ein einziges Mal ein Mädchen, die auch tatsächlich geweint hat. Da habe ich was über die Schokoladenproduktion einfach nur erzählt. Also es war noch nicht mal die Methode, die sie in dem Fall bewegt hat, sondern ich habe einfach von Kindersklaverei gesprochen. Und da ihr das irgendwie komplett neu war, dass auch so gehandelt wird in der Welt, war sie wirklich betroffen, eine Neuntklässlerin. Und sonst passiert es ganz, ganz oft, dass eben die Teilnehmenden überrascht sind, was es in Freiburg schon alles gibt, was sie überhaupt gar nicht kannten vorher. Und das kommt so ziemlich bei jedem Rundgang vor, bei irgendjemandem. Also auch bei Erwachsenen, die an einem öffentlichen Rundgang teilnehmen und freiwillig kommen, passiert einige Sachen noch nicht kennen.
Ich habe das Gefühl, dass es auch oft zu so einem Fehlen der Bereitschaft führt, sein Handeln zu überdenken, dass man das Gefühl hat, was ich heute anstelle, das betrifft mich selbst nicht mehr. Die Folgen, die wirken so weit weg, sei es in ferner Zukunft oder in einem fernen Land.
Ja, ich denke, dass es eher wirklich darum geht, auch eine Vision von einem besseren Leben zu leben, auch wenn man die eventuell positiven Auswirkungen nicht sehen kann. Also ich war auch mal auf einer Fortbildung, da wurde von den Architekten einer großen Kathedrale gesprochen, die wir sein können. Und die Architekten haben früher auch die fertige Kathedrale nie zu Gesicht bekommen. Also das war mal so eine Metapher, die ich mir selbst eingeprägt habe und die mir manchmal auch hilft, selbst auch eine gewisse Motivation für einen Lebensstil aufrechtzuerhalten.
Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es viele Leute gibt, die sagen, ja, was bringt's denn? Ich bin nur ein kleiner Mensch. Wenn ich mir jetzt das Leben schwer mache und auf Bequemlichkeiten verzichte, wenn alle anderen das nicht auch so tun, dann hat's ja eh keinen Sinn. Also muss ich das auch nicht machen. Was würdest du den Menschen sagen?
Ja, eigentlich würde ich anders ansetzen wahrscheinlich. Oder mache ich auch oft, dass ich sage, man kann ja auch sich ohne die große Veränderung sehen zu wollen, Projekte vornehmen und zu sagen, ich probiere jetzt mal einen Monat lang vegan zu leben und sehe dann auf einmal, wo überall tierische Produkte und Molke drinsteckt und einfach mal um so ein Bewusstsein für beispielsweise eigene Ernährung zu schaffen oder man kann auch versuchen, einfach mal einen Monat lang nichts Neues zu kaufen. Also wirklich mehr so auf die persönliche Ebene zu gehen, um zu merken, boah, wo stecke ich eigentlich überall in solchen Strukturen, die ich nicht überdenke und dann einfach mehr über seinen eigenen Lebensstil zu reflektieren und noch nicht mal diese große Veränderung auf der Welt im Kopf zu haben, dass das auch zu Selbsterkenntnissen kommen kann, die man vorher so nicht gesehen hat und das versuche ich eher so motivierend mit reinzubringen.
PH 88.4.
Was war deine Motivation oder dein Grundstein, wie du angefangen hast, dir über diese Thematik Gedanken zu machen?
Ja, ich habe nach der Schulzeit ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht und wir hatten dort eben super spannende Seminare, wo wir auch beispielsweise den Film Hunger angeschaut haben und danach konnte ich irgendwie erstmal das ganze Seminarzeit über fast nichts mehr essen, weil es mir echt so schlecht ging damit. Also ich habe mich in der Schulzeit ganz wenig Gedanken überhaupt damit verbracht, wie unsere Wirtschaft und unsere Lebensweise aufgebaut ist, also in welchen Strukturen wir stecken und was alles miteinander zusammenhängt. Und das war eben so der Punkt, dass wir in diesen Seminaren von der Landeszentrale für politische Bildung da irgendwie so Input bekommen haben, ganz viel nachzudenken. Und das war mir nicht so bewusst als 19-Jährige. Wir haben das einfach nicht in der Schule behandelt. Ich hatte da einfach nicht so Lehrer, die da Lust drauf hatten oder den Mut aufgebracht haben, mal wirklich so Zusammenhänge auch uns zu transportieren. Und deshalb, ja, bin ich da nicht so angestoßen worden. Und die ganzen Erkenntnisse waren tatsächlich für mich noch neu. Und deshalb habe ich gedacht, boah, ich will das auch mehr an Schulen bringen. Also ich habe total Lust, wenn Lehrer und Lehrerinnen das selbst irgendwie nicht schaffen, mit Schülern zu teilen, dass es irgendwie früher auch ankommt.
Ist es eine menschliche Pflicht, über Nachhaltigkeit und seinen eigenen Konsum nachzudenken?
Ich glaube, menschliche Pflicht ist humanes Miteinander, aus meiner Sicht zumindest. Und da gehört eben Nachhaltigkeit im Sinne der Humanität auch dazu. Also, dass wir auch über Grenzen hinaus und über eine kleine Dorfgemeinschaft hinaus human miteinander umgehen. Ja, und auch, ja, wie man eben bei Nachhaltigkeit so schön sagt, dass es enkeltauglich ist, also dass wir nach nachfolgende Generationen denken. Aber ich finde auch vor allem einfach, der Umgang jetzt miteinander ist auch entscheidend.
Das war Johanna vom Verein Kaufrausch im Interview. Mehr zum Verein auf www.kaufrausch-freiburg.de. Dort findet ihr Informationen zu den Stadtrundgängen und anderen Veranstaltungen, wie etwa Kooperationen mit dem AKA Filmclub oder Kleidertauschpartys. Außerdem könnt ihr den Kontakt aufbauen, wenn ihr in eurer pädagogischen Arbeit mit Kaufrausch kooperieren wollt. Einer bekannten Geschichte nach wurde Mahatma Gandhi im Jahre 1947 von einem englischen Journalisten gefragt, wie lange das gerade unabhängig gewordene Indien brauchen würde, um sein ehemaliges Mutterland England wirtschaftlich einzuholen. Dessen Antwort soll gelautet haben: Die kleine Insel England musste die halbe Welt erobern und ausbeuten, um zu ihrem Wohlstand zu gelangen. Wie viele Planeten bräuchte es da für Indien? Diese Antwort Gandhis dürfte den suggestiv fragenden Journalisten ganz schön vor den Kopf gestoßen haben. Ihre Kernaussage wird fast 50 Jahre später wissenschaftlich aufgearbeitet. In den 90er Jahren entwickeln zwei Wissenschaftler aus der Schweiz und Kanada das Konzept des ökologischen Fußabdrucks. Dieses Konzept versucht sichtbar zu machen, wie viel Fläche der Erde notwendig sei, um den Lebensstandard eines Menschen dauerhaft zu ermöglichen. Dazu gehören die Fläche für die Produktion seiner Kleidung, seiner Nahrung und Konsumprodukte und der Erzeugung der von ihm verbrauchten Energie, außerdem der Platz für die Entsorgung seines Abfalls und für die Bindung des von ihm produzierten Kohlendioxids. Über breite Studien lassen sich so erstaunliche und erschreckende Ergebnisse feststellen. So etwa, dass wir 3 ganze Erden bräuchten, wenn alle 7 Milliarden Menschen in europäischen Wohlstandsverhältnissen leben wollten. Im Umkehrschluss bedeutet das, da wir auf absehbare Zeit wohl nur diesen einen Planeten zur Verfügung haben, zwingen wir durch unseren Wohlstand Menschen anderer Herkunft dazu, mit deutlich weniger zurechtzukommen, als ihnen im Sinne einer gerechten Verteilung zustehen würde. Ihr möchtet selbst herausfinden, wie viele Hektar Erdfläche eure Lebensweise benötigt und wie ihr damit im deutschen Durchschnitt abschneidet? Auf www.fußabdruck.de könnt ihr den Selbsttest wagen. Ihr füllt einige Fragen aus zur Ernährung, Konsum, Wohnen und Mobilität und erhaltet eine ungefähre Angabe in global Hektar. Aber eine kleine Warnung vorweg, die Ergebnisse könnten euch zum Nachdenken anregen. www.fußabdruck.de ist ein Online-Angebot der Stiftung Brot für die Welt. Im schönen Freiburger Stadtgarten habe ich mich mit 2 Mitarbeiterinnen der Stiftung Kaiserstühler Garten getroffen. Wer sie sind, was sie tun und warum sie es tun, berichten sie euch jetzt im Interview.
Die Stiftung Kaiserstühler Garten in Eichstätten am Kaiserstuhl wurde 2001 gegründet. Und zwar mit dem Anliegen, die Vielfalt der Kulturpflanzen, das betrifft das Gemüse, das Obst und auch verschiedene Getreidesorten, zu erhalten. Vieles von dem, was wir über Jahrhunderte entwickelt haben, ist zwischenzeitlich mittlerweile in den letzten 100 Jahren verloren gegangen. Und unser Anliegen ist es, diese Vielfalt wieder sichtbar zu machen. Mein Name ist Dr. Monika Witte und ich bin Agraringenieurin, Naturpädagogin, betreue also auch Schulklassenveranstaltungen im Samengarten Und meine Aufgabe besteht hauptsächlich darin, Führungen durch den Samengarten zu machen, Projekte zu betreuen und auch in der Öffentlichkeitsarbeit tätig zu sein.
Mein Name ist Judith Trefzke, ich bin Biologin. Ich bin seit circa 2012 im Samengarten aktiv und habe angefangen, wie so viele, als ehrenamtliche Helferin, auch ganz normal das Saatgut aufarbeiten und das Unkraut jäten. Aber inzwischen mache ich jetzt auch ganz viel Öffentlichkeitsarbeit. Ich mache Führungen zusammen mit der Frau Witte und ganz viel Arbeit im Hintergrund, die so anfällt.
Bei Ihnen, Frau Trefzke, habe ich eine Führung besucht und ich fand das lehrreich, spannend und sehr interessant für mich. Sie hatten damals von alten Sorten gesprochen. Können Sie den Begriff etwas näher definieren?
Alte Sorten hört sich zunächst mal ein bisschen vermodert an, aber so ist es nicht gemeint. Es sind vor allen Dingen Sorten, die eben die Menschen im Laufe der Jahrhunderte entwickelt haben. Man könnte auch sagen traditionelle Sorten. Und diese traditionellen Sorten zeichnet vor allen Dingen aus, dass sie samenfest sind. Das ist eigentlich ein ganz wichtiges Kriterium für diese traditionellen Sorten. Samenfest bedeutet einfach nur, dass es ist im Grunde das, was die Menschen im Laufe der Jahrhunderte immer gemacht haben. Sie vermehren aus ihrer Ernte das Saatgut, verwenden sie wieder für die nächste Generation. Also man kann das Saatgut, nur samenfestes Saatgut auch wirklich weiterentwickeln, daraus geeignete Pflanzen auslesen und im nächsten Jahr wieder ausbringen. Im Gegensatz zu dem Hybridsaatgut, was heutzutage sehr weit verbreitet ist. Also unsere Pflanzen sind ausschließlich samenfeste Pflanzen.
Können Sie zu den Hybridsaatgut kurz etwas sagen?
Ja, Hybridsaatgut, das gibt es seit ca. 50, 60 Jahren. Da hat man diese Zuchtform entwickelt. Da werden unter Gewächshausbedingungen Inzuchtlinien generiert, durch immer wieder Selbstverkreuzung. Und diese Inzuchtlinien, die werden einmalig miteinander verkreuzt. Und diese erste Generation, diese F1-Generation und damit auch dieses F1-Saatgut, das sind eben Hybridsorten, die dann in der Regel sehr große Erträge bringen, die vorhersagbar aussehen, die sehr homogen sind, aber wir können eben aus dieser F1-Generation, aus diesem Hybrid-Sorten, können wir kein Saatgut mehr generieren. Das ist nicht mehr nutzbar für den weiteren Anbau. Bauern und Landwirte und Privatgärtner müssen jedes Jahr von neuem Saatgut dann von den Saatgutfirmen beziehen.
Also die Händler freuen sich?
So könnte man das sagen, ja.
Warum finden Sie es denn wichtig, diese traditionellen Sorten zu bewahren?
Ganz naheliegend ist, dass wir uns nicht selber von dem Genuss der alten Sorten, der traditionellen Sorten und dieser Vielfalt abschneiden sollten. Wer mal im Samengarten war oder in einer anderen Gärtnerei, die eine Vielzahl von verschiedenen Tomatensorten anbaut, der wird auf einen Blick sehen, was für ein ästhetischer Genuss das alleine ist, diese Verschiedenheit, diese Vielfalt an bunten Früchten zu sehen und an verschiedenen Verwendungszwecken zu ahnen. Und wir sollten einfach diese Vielfalt erhalten, um uns dieses Genusses nicht selber zu berauben. Das ist wirklich was ganz Unmittelbares. Darüber hinaus haben halt viele, viele alte Sorten Eigenschaften, wie zum Beispiel Widerstandsfähigkeit gegenüber Schädlingen oder Krankheiten oder wir müssen nur an den Klimawandel denken. Also es gibt viele Pflanzen, die sehr gut mit Trockenheit und Dürre zurechtkommen. Also diese Eigenschaften können wir irgendwann mal wieder ganz dringend brauchen. Und dann sind wir darauf angewiesen, Eigenschaften aus diesen alten Sorten möglicherweise auch in moderne Sorten wieder einzukreuzen. Es ist im Grunde der Erhalt der genetischen Vielfalt eine Sicherung der Ernährung für die Zukunft.
Wo kann ich Ihr Saatgut erwerben, wenn ich jetzt selbst diese Pflanzen in meinen Speiseplan wieder aufnehmen möchte?
Also das Saatgut produzieren oder erhalten wir in erster Linie für uns selbst, für unsere Stiftung. Aber es ist natürlich so, alles, was wir an Saatgut übrig haben, geben wir auch gerne ab an interessierte Leute. Und wir stellen dafür eine Liste ins Internet. Und wenn man Interesse hat, dann kann man auf unserer Homepage www.kaiserstühlergarten.de sich die Saatgutliste anschauen und mit uns Kontakt aufnehmen. Und dann schicken wir gerne auch Saatgut zu. Und ansonsten haben wir immer auch Saatgutproben. Also natürlich nicht alle 1500, 600 Exemplare, sondern eben eine Auswahl bei unseren offenen Sonntagen, die einmal im Monat zwischen Juni und Oktober stattfinden. Und auch da kann man die Termine auf unserer Homepage finden.
Warum gilt das Interesse der globalen Saatgutindustrie eigentlich so wenigen verbliebenen Sorten? Warum ist so ein großer Teil davon verschwunden?
Ja, die Industrie versucht sich auf wenige Sorten zu konzentrieren, die sie dann global vermarkten kann. Also die müssen international vermarktbar und eben auch verkaufbar sein. Vielfalt macht immer auch extrem viel Arbeit und je mehr man sich auf eine Sorte oder auf wenige Sorten konzentriert, desto mehr kann man das maschinell erledigen oder effektiver gestalten und deswegen hat sich die Industrie einfach auf wenige Sorten gestürzt.
Könnte man vermuten, dass es angesichts des Welternährungsproblems sogar effektiver ist, sich auf wenige Nutzpflanzen zu konzentrieren? Wäre das ein Argument dafür?
Also bei diesen wenigen Sorten, auf die sich die Industrie konzentriert hat, sind häufig sehr intensiv, also diese Sorten brauchen eine sehr intensive Wirtschaftsform. Also man muss sie bewässern, man muss sie düngen. Die Sachen werden in Kauf genommen. Häufig sind auch die Firmen, die dieses Saatgut anbieten, sind auch große Düngemittel- und Pestizidlieferanten. Das heißt, diese Firmen haben kein Interesse daran, dass diese Sorten lokal angepasst sind.
Monsanto, Syngenta und beim Dritten kann ich nur vermuten, wie man es ausspricht, DuPont oder DuPont. Die Namen sagen Ihnen bestimmt etwas.
Ja, das sind so die drei größten Saatgutlieferanten. Die Zahlen die sind ein bisschen widersprüchlich manchmal, aber so diese drei großen Firmen beherrschen ungefähr die Hälfte des Saatgutmarktes. Das heißt, die Hälfte des Saatguts, was weltweit verkauft wird und damit auch die Hälfte von dem, was weltweit angebaut und verzehrt wird, wird von diesen drei großen Firmen bestimmt.
Ich würde ganz gerne noch einen kleinen Ausflug zur Sojapflanze machen. Soja gilt ja als eine der wichtigsten Nutztierpflanzen unserer Zeit. Warum ist Soja so wichtig für uns?
Ja, Sie haben es im Grunde schon in der Anmoderation gesagt. Soja wird, Sie haben gesagt, die Nutztierpflanze. Und das ist genau das Problem. Soja wird weltweit mittlerweile in sehr, sehr großem Stil angebaut. Hauptsächlich in USA und in Südamerika. 90% in Form von gentechnisch veränderter Sojabohne. Und der allergrößte Teil dieser Ernten werden als Tierfutter verwendet, auch für die Tiere hier bei uns in Deutschland. Und das Problem bei der Sojabohne liegt eben daran, dass ihr Anbau eben in den genannten Ländern zu großen sozialen und ökologischen Schwierigkeiten führt. Es werden halt große Flächen abgerodet, Wälder gerodet, um dort die Sojabohne anzubauen, um sie dann letztendlich in unseren Trögen zu verfüttern.
Das klingt sehr entmutigend. Gibt es da nicht Alternativen dazu?
Es gibt Alternativen, wenn ich mal ganz meine persönliche Meinung dazu äußern darf. Die Alternative läge darin, dass wir unseren Fleischkonsum überdenken. Wir meinen, wir müssten jeden Tag unser Steak haben und solange wir die Abnehmer sind und die Nachfrage derartig groß ist und das hat eben mit unserem Fleischkonsum sehr viel zu tun, werden natürlich am anderen Ende der Welt auch die Flächen gerodet für das Futter unserer Tiere. Man muss auch mal überlegen, dass ein Tier, um ein Kilo Fleisch zu produzieren, ungefähr 10 Kilo Soja fressen muss. Das heißt, man könnte im Grunde die Sojabohne, ihre Energie, ihre Kalorien, ihr Eiweiß, was sie in sich trägt, und die Sojabohne ist eine wunderbare Pflanze, sie hat unglaublich viel Inhaltsstoffe. Wir sollten sie lieber direkt essen, beziehungsweise anderweitig verwerten, meinetwegen auch in Form von Tofu, als sie übers Tier zu schicken und eine Unmenge an Kalorien und Eiweiß auf die Art und Weise zu verlieren.
Gibt es noch was, was Sie gerne loswerden möchten zum Thema Landwirtschaft und Nachhaltigkeit?
Ich möchte auf jeden Fall gerne die Menschen, die das jetzt gehört haben, einladen, mal den Kaiser-Schiller-Garten zu besuchen, zu einer Führung, sich anzumelden. Das kann man jederzeit über die genannte E-Mail-Adresse oder Homepage. Und man kann aber auch einfach so vorbeischauen. Es ist ein öffentlicher Garten, durch den man jederzeit durchschlendern kann und sich einfach mal einen Eindruck machen kann von dieser wunderbaren Vielfalt, die wir haben.
Dr. Monika Witte und Biologin Judith Trefzger von der Stiftung Kaiserstühler Garten. Dem abschließenden Kommentar kann ich aus eigener Erfahrung hinzufügen, ein Besuch des Gartens lohnt sich auf alle Fälle. Von Freiburg aus auch im Rahmen einer schönen Radtour zu erreichen. Weitere Informationen auf www.kaiserstühler-garten.de. Im Feld der Botanik machen wir gleich weiter. Die Hügelheimer Demeter-Gärtnerei Piloveri hat sich freundlicherweise bereit erklärt, mir am Telefon einige Fragen zum Thema Demeter-Landwirtschaft zu beantworten. Davor machen wir eine kurze Pause von der menschlichen Stimme mit einem Instrumentalstück von The Smiths, Oscillate Wildly.
Freisprecher, der Sendeplatz für Menschen, Erlebnisse und Themen auf pH 88,4.
Ich bin heute im Gespräch mit Horst Ritter von der Demeter-Gärtnerei Piloveri in Mülheim-Hügelheim, die ihre Produkte unter anderem auch auf dem Münstermarkt in Freiburg vertreibt. Herr Ritter, möchten Sie vielleicht zu Beginn für unsere Hörer den Betrieb einmal vorstellen?
Ja, wir sind seit über 20 Jahren hier an unserem Standort in Mülheim-Hügelheim als Demeter-Betrieb tätig. Wir bewirtschaften eine Fläche von mittlerweile 35 Hektar im Freiland und ungefähr 9000 Quadratmeter im geschützten Anbau. Unsere Hauptprodukte sind Gemüse, was wir anbauen und regional vermarkten. Das heißt, wir bauen eine ganz breite Palette von verschiedensten Salaten, Kräutern und Gemüsesorten an, so dass wir unsere Kunden das ganze Jahr über mit frischer Ware beliefern können.
Sie sind ein Demeterhof oder eine Demeter-Gärtnerei und verkaufen auch Ihre Produkte als Demeter-Gut. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Uns war es wichtig, dass wir vom ersten Tag an nach biologisch-dynamischen Richtlinien arbeiten. Und die Produkte werden dann als Demeter-Produkte bezeichnet und verkauft.
Ganz kurz zu dem Namen Demeter. Ich glaube, das kommt von der griechischen Göttin. Ich habe es noch schwach in Erinnerung.
Das geht zurück auf die griechische Fruchtbarkeitsgöttin Demeter, genau.
Jetzt kann man seine Produkte nicht einfach selbst mit dem Begriff deklarieren. Das muss ja von einer Behörde so zertifiziert werden. Wer ist dafür zuständig?
Der Inhaber der Marke Demeter ist der Demeter e.V. Und Demeter e.V. hat quasi die staatlichen Stellen beauftragt, die Richtlinien, die Demeter für seine Betriebe entwickelt hat und auch weiterentwickelt, zu kontrollieren, ob die Betriebe, die dieses Warenzeichen führen und dafür auch bezahlen, die Maßnahmen, die da im Richtlinienkatalog festgeschrieben sind, auch einhalten. Also der Hintergrund ist der, dass es vor ungefähr 20, 30 Jahren die EU-Bio-Richtlinie eingeführt wurde, die besagt, dass alle Betriebe, die ihre Produkte als biologisch oder organisch produziert bezeichnen wollen, sich an diese staatlichen Vorgaben halten müssen. Das heißt, es dürfen keinerlei chemischen Pestizide verwendet werden und die Verwendung von leicht löslichen Stickstoffdüngern ist auch verboten. Das sind die Mindestanforderungen und die Bioverbände wie Bioland, Demeter, Naturland und so weiter haben dann nochmal zum Teil deutlich schärfere Richtlinien obendrauf gesetzt.
Ich sehe das so, dass dann der ursprüngliche Gedanke so ist, dass so ein einzelner Hof wie ein eigenes Ökosystem funktioniert. Was heute vielleicht dann einfach vergrößert ist auf mehrere Höfe oder mehrere Kooperationspartner. Würden Sie dann sagen, dass das Demeter-Konzept Nachhaltigkeit bedeutet in der Landwirtschaft?
Ja, ich sehe da ein ganz großes Potenzial darin, wirklich nachhaltig zu wirtschaften. Wir gehen mit unseren Böden so um, dass sie nachhaltig fruchtbar bleiben. Wir verwenden Sorten, die möglichst samenfest sind. Wir haben eine sehr breite Fruchtfolge. Wir fördern den Humusaufbau in unseren Böden, sodass die Regenwasserrückhaltefähigkeit und Möglichkeit, CO2 zu speichern, zunimmt oder zumindest nicht zurückgeht. All das sind Antworten auf viele Probleme, die wir mittlerweile haben. Der Artenrückgang beschäftigt uns ganz stark. Wir sehen große Probleme in der Tierhaltung, im konventionellen Landbau. Und da versucht Demeter und andere Bioverbände natürlich einen anderen Weg zu gehen und Lösungsansätze auch zu entwickeln.
Warum ist es denn für Sie der richtige Weg, Demeter-Produkte zu produzieren oder auch zu konsumieren, was ich mal vermute?
Das gehört für mich unbedingt zusammen. Natürlich verwendet ein Demeter-Betrieb auch alle technischen Möglichkeiten, die es heute gibt. Also unsere Gewächshäuser werden über einen Klimacomputer gesteuert. Wir setzen Maschinen ein, um natürlich auch Handarbeit zu ersetzen. Aber wir gucken natürlich ganz stark darauf, wie sind diese Maschinen beschaffen, wie wird der Boden bearbeitet, wie wird unser Kompost zubereitet. Und da gibt es ganz große Unterschiede in den einzelnen Geräten und Maschinen, die verwendet werden. Wir machen das, weil wir überzeugt sind davon, weil das für uns persönlich auch jeweils der richtige Weg ist, weil wir an Alternativen arbeiten wollen und weil wir denken, dass das ein zukünftiges Konzept ist und ein Konzept, das wirklich uns selbst, unsere Mitmenschen, unserer Umwelt auch wirklich nützlich ist und dient.
Jetzt gibt es Menschen, die sicher Interesse daran haben, am Wohl unseres Planeten Erde, aber einfach nicht bereit sind oder gar nicht die finanziellen Mittel haben, wesentlich mehr für Lebensmittel zu bezahlen, als es jetzt im konventionellen Handel tun. Was würden Sie diesen Menschen sagen?
Überleg dir, was dir wichtig ist im Leben. Wo legst du Wert drauf? Wie möchtest du dich verhalten, dass auch deine Kinder und Enkel hier auf diesem Planeten und in unserer Landschaft hier lebenswert ihr Dasein verbringen können? Was können wir heute dazu beitragen?
Es gibt ja gerade sowas wie einen regelrechten Bio-Trend. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Leute versuchen, irgendwie mit einem guten Gewissen einzukaufen. Und das nutzen natürlich auch Ketten wie Aldi. Da gibt es Aldi Bio, es gibt Edeka Bio und es gibt auch ganz viele verschiedene Bio-Siegel, also Bioland, das EU-Siegel, um nur einige zu nennen. Und die sind ja alle an bestimmte Standards verknüpft, die ein Produkt erfüllen muss. Wo befindet sich denn das Demeter-Siegel in dieser Rangfolge, wenn man so will?
Also Demeter ist einer der Verbände, der EU-Bio-Verbände, die die strengsten Richtlinien haben. Demeter verlangt eine komplette biologisch-dynamische Bewirtschaftung des Betriebes. Das hat der EU-Bio-Standard nicht vorgesehen. Da dürfen Teile des Betriebes weiterhin konventionell bewirtschaftet werden. Demeter hat sehr strenge Richtlinien in der Tierhaltung. Demeter ist der einzige Verband, der vorschreibt, dass die Kühe Hörner tragen, was für die Rinder ein ganz wichtiges Organ bedeutet. Und die Kälber werden eben nicht im Jugendstadium an ihren Hornansätzen verbrannt. Demeter betreibt die Entwicklung von samenfesten biologisch-dynamischen Sorten im Gemüsebau und im Getreidebau. Auch im Obstbau gibt es immer mehr Sorten, die entwickelt werden. Und wenn ich als Verbraucher sicher gehen will, dass ich möglichst hohe Standards in der Produktion beachten kann, dann würde ich empfehlen, zu Demeter-Produkten oder zu anderen Bioprodukten aus Verbandsherkünften zu greifen.
Gibt es noch etwas, was Sie gerne sagen würden?
Ja, ich glaube, es ist auch an der Zeit, darüber nachzudenken, was bedeutet denn Essen für mich? Essen und die entsprechenden Einkäufe gestalten die Umwelt mit, gestalten die Landschaft mit, gestalten auch mit, in was für Landwirtschaftsformen produziert wird. Essen bedeutet, Kultur zu pflegen und Essen bedeutet, Leben zu genießen, Beziehungen zu pflegen und wirklich auch Verantwortung zu übernehmen für mich und für andere.
Das war Horst Ritter von der Gärtnerei Piloveri im Interview mit einem, wie ich finde, bemerkenswerten Schlusswort. Ganz im Sinne von, du bist, was du isst. Kurze Anekdote dazu. Als ich mal mit einer Schulklasse auf einem Biohof war, fragte der Landwirt die Kinder, wenn ihr jetzt einen dicken Mercedes habt, womit würdet ihr ihn betanken? Mit billigem Dreck oder mit dem edelsten Sprit? Die Meinung der Gruppe war recht eindeutig. Da fragte der Landwirt, und warum solltet ihr es mit eurem Körper nicht genauso tun? Die Gärtnerei Piloveri hat unter anderem regelmäßig einen Stand auf dem Freiburger Münstermarkt. Weitere Infos zu Anbau, Zucht und Vertrieb gibt es auf www.piloveri.de. New York im Jahre 2022. Ein alter Mann liegt in der Mitte eines Raumes, um zu sterben. Er erträgt die Welt nicht mehr. An seiner Seite sein bester Freund, der junge Polizist Thorn. Es läuft leichte klassische Musik. An den Wänden große Bildschirme, auf denen Videoclips aus einer längst vergangenen Natur abgespielt werden. Plätschernde Wasserfälle, fliegende Schmetterlinge, umherspazierendes Wild. Der alte Mann sagt, na, habe ich's dir nicht gesagt? Der junge Thorn kann seine Tränen nicht länger zurückhalten. Wie hätte ich mir das denn jemals vorstellen sollen? Bei dieser Szene aus dem Film Soylent Green hatte ich auch als Zuschauer einen unangenehmen Kloß im Hals. Soylent Green stammt aus dem Jahr 1973. Er spielt in einer Welt, die maßlos übervölkert ist und jahrelang ausgebeutet und verschmutzt wurde. Die Meere sind tot, Tiere und Pflanzen so gut wie ausgerottet. Der Konzern Soylent produziert Nahrungsmittel und kontrolliert die Ernährung der halben Welt. Hier möchte ich kurz daran erinnern, was uns Frau Trefzka vorhin zu Großkonzernen und Agrarwirtschaft erzählt hat. Ein Mitarbeiter des Konzerns fällt eines Tages einem Mordanschlag zum Opfer. Der junge Polizist Thorn nimmt die Ermittlungen auf, die ihn zur Enthüllung eines entsetzlichen Betriebsgeheimnisses führen werden. Der Film Soylent Green von Regisseur Richard Fleischer stammt aus dem Jahr 1973 und war eine der ersten Dystopien mit ökologischem Hintergrund. In der Form einer Kriminalgeschichte führt er uns ins Jahr 2022 in eine Welt, die auf den ersten Blick trostlos, auf den zweiten Blick unerträglich entsetzlich wirkt. Mit dieser Filmempfehlung möchte ich mich für heute von euch verabschieden. Ich danke allen Interviewpartnern und hoffe, dass ihr nicht nur Spaß hattet, sondern auch der ein oder andere Gedanke bei euch hängen geblieben ist. Nochmal reinhören könnt ihr in unserem 7-Tage-Live-Archiv, zu finden online auf ph-radio.de. Außerdem findet ihr uns bei Facebook. Dort könnt ihr uns auch abonnieren, um nichts mehr vom Radio der PH Freiburg zu verpassen. Das war der Freisprecher auf PH 88,4. Am Mikrofon war Jonas. Ich wünsche euch alles Liebe und bis bald. Ciao.